Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Ich hoffe, du sitzt. Ich will mir noch mal kurz die Bestätigung einholen. Nicht, dass ich dich jetzt hier irgendwie zum Stürzen bringe. Ich möchte nämlich mit dir über ein spannendes Thema sprechen, nämlich über die Maßnahmen zum größten Bürokratieabbau, die Deutschland jemals gesehen hat.
Ja, warten wir mal ab. Die Deutschen sind ja eher Weltmeister in Bürokratieauf anstatt in Bürokratieabbau.
Also weil du das so sagst, könnte diese Feststellung vielleicht ja sogar zutreffend sein, wenn man jetzt, also wir sprechen jetzt gleich über ein paar interessante Maßnahmen und vielleicht ist es ja wirklich so, wenn das stimmt, dass das der größte Bürokratieabbau ist, den Deutschland je gesehen hat, das wäre natürlich sehr traurig, aber ist sicherlich erstmal der erste Schritt in die richtige Richtung, weil bleibt mir gleich die Stimme weg, ja? Ja, also es gab ein Bürokratieentlastungsgesetz, was jetzt vom Bundestag beschlossen wurde oder ist vorgelegt worden. Der Bundestag soll noch zustimmen und auch noch der Bundesrat. Es gibt also einen Regierungsentwurf und der sieht einiges vor, was wirklich an der einen oder anderen Stelle ganz spannend ist. Und Fabian, lass uns doch vielleicht mal in die Themen einsteigen, oder?
Ja, gerne.
Was hat dich am ehesten begeistert aus diesem Entwurf? Was muss man aus deiner Sicht herausstellen?
Ja, also ich weiß nicht, wurde es offiziell kommuniziert, dass es hier die größte bürokratische Entlastung ist, die Deutschland je gesehen hat?
Das hat der Justizminister gesagt.
Ja, also ich muss sagen, ohne jetzt die Folge da langweilig werden zu lassen, aber so wahnsinnige Überknaller sind jetzt irgendwie nicht drin. Ich finde, also es war eine kleine Geschichte, aber ich finde diese Meldezettel in den Hotels, finde ich ja ganz gut, dass es wegfallen soll. Ja. Ich verstehe es manchmal auch nicht. So, da kommst du da hin, ja, da musst du da irgendwie das Zeug noch ausfüllen manchmal, ja. Ich finde diese ganzen Steuern, ja, also auch diese kommunalen Steuern, dann ist da in der Stadt, ich bin ja relativ viel unterwegs, in der Stadt ist dann irgendwie so eine City-Tax für Geschäftsreisende, in der anderen Stadt ist keine, ja, in der anderen Stadt ist irgendwie für Privatreisende, die nicht geschäftlich unterwegs sind, so eine Steuer drauf, in der anderen Stadt wieder keine, ja, und es ist natürlich auch so, wie oft ich irgendwie schon angegeben habe, schon bei der Buchung, ich reise geschäftlich, ja, das beim Check-in nochmal gesagt habe und dann bei der Rechnung am Ende beim Checkout war halt trotzdem dann noch die Steuer drauf, ja, und dann musste es wieder stornieren und so weiter und so fort und ich denke mir, hey, ja, muss es denn unbedingt sein, aber das, sagen wir so, da klar, hier zum Beispiel, jetzt habe ich das angesprochen, das Ausfüllen von Meldezettel soll für deutsche Staatsangehörige wegfallen. Ja, das finde ich jetzt nicht schlecht.
Ja, ich habe mich da gefragt, warum gibt es das eigentlich? Also wie ist man auf die Idee gekommen, solche Zettel auszufüllen? Aber da steckt sicherlich ein Sicherheitsgedanke dahinter, dass man also, es ist ja jetzt auch so, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass der Gast diesen Meldezettel auch eigenhändig unterschreibt. Und da will man dann, zumindest habe ich das so in meinen groben Recherchen irgendwie mal gelesen, da geht es dann natürlich auch darum, dass man vielleicht Terrorismusbekämpfung irgendwie betreibt, dass man, wenn da jetzt jemand eben unterschreibt, dass man den vielleicht anhand der Unterschrift wieder identifizieren kann. Und da frage ich mich natürlich, wie oft soll sowas gelungen sein? Ja, also ich habe da jetzt zumindest keinen Fall vor Augen, wo man das mal gelesen hätte, dass, weil der im Hotel unterschrieben hat, man den dann noch finden konnte. Ich bin jetzt auch kein Kriminalpolizist. Ja,
ja, also wilder Einstieg, aber wenn ich Terrorist wäre, ja, würde ich mit was anderem unterschreiben, wenn ich da was planen würde. Ja. Aber wir sind ja hier kein Terrorismus-Beratungs-Podcast, sondern Steuertipp-Podcast. Aber ja, ich finde diese ganze Geschichte, ja, ich weiß gar nicht, wie weit mich ich jetzt hier aus dem Fenster lehnen will mit den Hotelrechnungen, aber es ist ja manchmal auch so, du bekommst eine Kopie der Hotelrechnung nur digital und das Original in manchen Hotels dann nur ausgedruckt. Und ich finde, diese Beleggeschichte, ja, ich meine, da sollte man mal schnell hinkommen. Ich meine, es gibt von der EU ja dieses WIDA-Programm wegen den digitalen Belegen. Aber ich finde es unfassbar nervig, dass ich manchmal in Hotels bin und dann sage ich, ja, schicken Sie mir die Rechnung einfach als PDF-Datei. Und dann bekommt man, wenn man es überhaupt bekommt, meistens dann auch eine Rechnungskopie, ja, und nicht die Originalrechnung. Ich denke mal, hey, ja, wenn ein Gast das per E-Mail möchte, ja, Und ich finde, die Hotelbranche ist ja prädestiniert. Man kommt von irgendwo aus irgendeiner Stadt, ja, hat eigentlich mit dem Hotel eigentlich nichts wie am Hut. Und bei der Stadt meistens auch nicht, ja, wenn man beruflich unterwegs ist und will dann eine digitale Rechnung. Und dass das nicht möglich ist, ja, und ich stattdessen so einen Zettel ausfüllen muss, da ist zumindest mal dieses fehlende Zettel ausfüllen dann künftig mal ein guter Weg, ja.
Ich meine, vielleicht tut sich da was dann mit der E-Rechnung, die ja jetzt auch früher oder später kommt, dass wenn man halt sich als Unternehmer ausgibt, dass man dann eben auch auf die E-Rechnung bestehen kann. Das ist ja vielleicht ein Punkt, auf den wir uns freuen können, früher oder später. Ja, dann müssen ja B2B-Geschäftspartner sich eben diese E-Rechnungen austauschen und eben nicht mehr eine PDF-Rechnung, sondern gleich mit einem digitalen Datensatz.
Also ich erzähle dir mal jetzt mal meine Utopie von einem perfekten steuerlichen Hotelaufenthalt. Ja. Man bucht dieses Hotel, ja, über irgendeine Buchungsplattform, dann bekommt man den digitalen Schlüssel. Das ist ja bei manchen Hotels auch dann der Fall, wenn man ein Check-in online macht. Und dann soll die Hotelrechnung sofort irgendwie verknüpft sein mit dem Buchhaltungsprogramm. Und dann sollten auch die Zusatzleistungen, wie beispielsweise, wenn man Frühstück gebucht hat, dann gleich digital verknüpft werden mit dem Verpflegungsmehraufwand, ja, in der Lohnabrechnung. Und dann würde der Verpflegungsmehraufwand für den Tag dann gekürzt werden, um 20% beim Frühstück. Ja, und dann hätte man dieses ganze Tohuwabohu von irgendwie, was weiß ich, ich muss jetzt hier nochmal dann anfangen zu schauen, ob auf der Hotelrechnung, die ich dann vielleicht nur postalisch bekomme, noch ein Frühstück drauf ist. Also wir fliegen irgendwie seit Jahrzehnten zum Mond, ja, und das bekommen wir irgendwie nicht hin.
Das heißt aber, du willst dem Hotelier deine Lohnsteuerabzugsmerkmale mitteilen, dass der dann deinen Verpflegungsmehraufwand ausrechnen kann? Oder wie stellst du dir das vor?
Nö. Also ich glaube, dass es ja ausreichen wird, wenn jetzt irgendwie das gesammelt, das ist ja irgendwie mein großer Traum, dass ich überall die Möglichkeit habe, einen digitalen Beleg irgendwie an eine E-Mail-Adresse mit QR-Code oder was auch immer dann schicken zu lassen. Die schicken es dann hin und dann ist irgendwie bei Hotels, gibt es einen Schlüssel für Frühstück, was ausgelesen werden kann. Im Notfall muss es halt so eine OCR-Erkennung auf den Beleg machen und dann habe ich gleich die richtige, ja, praktisch Verpflegungsmehraufwendung in der Lohnabrechnung. Ja, also das wäre doch mal eine schöne neue Welt.
Mhm. Na, ich glaube, also ich bin so ein bisschen skeptisch mit der Lohnabrechnung. Das ist ja immer eine große Herausforderung. Dann ändert sich da was, dann sind die Hotels nicht so schnell hinterher. Aber ja, klar, also Utopie, ich bin auf jeden Fall dabei. Es ist ja vielleicht schon mal der erste Schritt getan, wenn diese blöde Meldepflicht jetzt wegfällt und man sich nicht mehr da immer mit Unterschrift irgendwo vorzeigen muss. Ja, wenn, das war ja eigentlich bisher gar nicht möglich, dass du den Schlüssel oder den Zugangscode oder so dem Hotelgast vorher gibst, wenn der halt noch nicht da eigenhändig unterschrieben hat. Dann hast du ja als Hotelier eigentlich gegen eine Regelung verstoßen und bist Gefahr gelaufen, ein Bußgeld zu bekommen. Wobei andererseits will ich dich mal fragen, du warst ja sicherlich auch schon mal in einem Airbnb.
Ja.
Genau wie ich. Und wenn ich da jetzt mal zurückdenke, die trifft ja diese Pflicht auch. Da habe ich noch nie sowas ausgefüllt. Also das ist sicherlich auch immer dann so eine Regelung, die nur für den Großen eingehalten wird, ja, die das dann sehr professionell machen und die Kleinen, denen ist es egal.
Also ich war im letzten Airbnb, in dem ich war, habe ich den Vermieter gar nicht gesehen. Da gab es so eine Schlüsselbox. Da habe ich dann mit so einem Pin den Schlüssel rausgeholt und habe es wieder reingelegt, ja. Also habe den Vermieter nie gesehen. Könnte auch eine Vermieterin gewesen sein, ich weiß es nicht.
Ja, das ist halt doch ganz cool bei Airbnb, ne? Das finde ich, das ist eigentlich, obwohl dir ja viele Leistungen vom Hotel fehlen, das ist halt irgendwie doch komfortabler, weil du halt da schneller reinkommst und nicht ewig warten musst, ja. Also bin ich auch bei dir, dass das dann allein deswegen schon irgendwie manchmal vorzugswürdig ist.
Kleiner Tipp für Unternehmer und Unternehmerinnen, die Servicegebühr, die aus Irland gestellt wird, das ist Reverse Charge, da muss man noch die Umsatzsteuer abführen, ne?
Wenn du du musst sie abführen, aber das belastet dich ja nicht, wenn du selbst vorsteuerabzugsberechtigt bist. Aber wenn du natürlich hier irgendwie Arzt oder sowas bist und selbst keine Umsatzsteuer zahlst, dann kostet dich das noch Umsatzsteuer. Guter Hinweis.
Ja, Absolut. So, jetzt gehen wir mal weiter, oder? Es ist ja nicht nur die Zettelwirtschaft, die abgeschafft wird.
Soll ich dir mal sagen, was für mich herausgestochen ist, obwohl es noch einen extra Punkt gibt, nur für Steuerberater. Also in diesem größten Bürokratiemaßnahmenpaket ist extra was für Steuerberater dabei. Überleg mal, was wir für eine Lobby haben. Oder ich weiß gar nicht, ob das Lobby ist oder ob man halt das dann wahrscheinlich sich besonders hervortun will, weil man für die gebeutelten armen Steuerberater was macht. Zu Recht, Klammer auf, Klammer zu. Was aber heraussticht, ist die Verkürzung der Aufbewahrungspflicht für Unterlagen. Die werden nämlich verkürzt auf 8 Jahre von bisher 10. Und das heißt, man kann dann seine, wenn man es noch in Papier hat, seine Buchungsbelege, seine Hotelrechnung, Kontoauszüge, Gehaltslisten und so weiter schon nach 8 Jahren wegschmeißen, statt bisher nach 10. Also dann, das fand ich natürlich erstmal toll, weil ich dachte, okay, das ist ja auch so ein Thema, was uns als Steuerberater oft betrifft mit den Aufbewahrungsgeschichten. Aber dann dachte ich andererseits wieder so, wenn du das richtig machst als Unternehmer und von Anfang an alles digital machst mit einer Verfahrensdokumentation, ja, kannst du ja zum Beispiel auch sagen, alles, was du digital bekommst, was du per Post bekommst oder einen Kassenzettel oder so, den scannst du ein und legst den für die Buchhaltung ab und dann vernichtest du den direkt. Dann habe ich mich so gefragt, ist das jetzt wirklich zum Beispiel für meine Mandanten irgendwie eine Erleichterung? Und eigentlich war ich dann wiederum beim Ergebnis nein, weil wenn man das eh alles digital macht, dann ist es ja am Ende auch fast egal, ob du es 8 oder 10 Jahre aufhebst, weil es ist ja sowieso digital, ja. Da hast du vielleicht ein bisschen mehr Speicherkosten, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du dann dafür irgendeine Schrankwand schneller leer räumen kannst. Ein modernes Unternehmen hat ja eigentlich gar keine Papierbelege mehr. Viele Grüße an alle Unternehmen, die das noch nicht so machen. Solltet ihr mal mit anfangen. Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen für die Oldschooler dann noch die Regelung hier. Weiß nicht, Fabian, was du dazu sagst, aber ich war erst ein bisschen begeistert, als ich näher drüber nachgedacht habe, dachte ich wieder, naja gut, gibt sicherlich viele, wie gesagt, alte Unternehmen, die das jetzt erstmal ganz gut finden, aber so der große Wurf ist es dann eigentlich auch nicht, oder?
Ja, also bei mir ist es so, also ich fange ja schon an, also wenn ich auch tanken gehe, ich digitalisiere das sofort über eine App, ja, wer mich verfolgt, weiß über welche, will ich jetzt nicht nennen, sonst müssen wir wieder irgendwie, sonst denken die Leute wieder Werbung, da kommen wir vielleicht am Ende des Podcasts auch drauf, aufs Werbeverbot für Influencer.
Stimmt, ja, haust noch raus, solange du es noch darfst.
Ja, also das ist ja die Frage, ob das der Welt dann schadet, wenn der Steuerfabi eine Möglichkeit zur digitalen Aufbewahrung von Belegen zeigt, ja. Also das ist ja die Frage, ob das so sinnig ist, dann dieses Werbeverbot da abzuschaffen, aber sei es mal drum.
Also Teaser, am Ende wird es noch spannend.
Ja, genau, bleib dran. Ja, also ich habe gar keine Ordner. Also ich digitalisiere wirklich alles. Ich bin mal gespannt. Christian, hattest du mal eine Betriebsprüfung, wo der Betriebsprüfer diese Verfahrensdokumentation zum ersetzenden Scannen dann angeschaut hat und dann auch abgehakt hat?
Also die werden ja standardmäßig mit angefragt, eigentlich immer. Und ich habe natürlich viele Prüfungen von Mandanten, die schon länger bei uns sind, die das haben und welche, die vielleicht erst neu sind, die das noch nicht haben. Und ich hatte noch nie Probleme, weil die nicht vorlag. Das ist allerdings, wenn man jetzt in die Literatur schaut, warnen da viele vor. Ich glaube jetzt, wenn du natürlich irgendwie im Bereich DAX-Konzerne oder so unterwegs bist, da ist das natürlich was anderes. Ja, aber so im kleinen mittelständischen Bereich, oder mittelständisch, wenn du jetzt einige Millionen Euro Umsatz erzielst, habe ich noch nie erlebt, dass es da große Probleme gab. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, so eine Verfahrensdokumentation zu machen. Einfach, da steht halt drin, wie der Buchhaltungsprozess im Unternehmen abläuft. Ja, wer scannt wann was, mit welcher App, wie Fabian das gerade sagte, wo landen die Belege dann, wo werden die archiviert, wie kann man die wieder lesbar machen und so. Da ist man halt viel sicherer bei so einer Prüfung, dass da nicht, weil vielleicht irgendwo dann doch ein Beleg fehlt, plötzlich noch ein Betrag hinzugeschätzt wird. Aber wie gesagt, Fabian, ich habe noch nie das jetzt wirklich, das muss ich natürlich auch zugeben, es war jetzt noch nie so, dass ich sagte, Gott sei Dank hatte der diese Verfahrensdokumentation, sonst wäre der Prüfer hier richtig eskaliert. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also das ist alles gerade noch, ich nehme das immer noch so wahr. Ich habe doch mal was bei LinkedIn gepostet, da haben dann gleich ein paar Betriebsprüfer gesagt, was das doch lächerlich. Aber ich nehme es immer noch so wahr, dass sich viele Prüfer vom Finanzamt äußerst darüber freuen, wenn du denen die Belege per CD oder DVD oder Stick oder so gibst, damit die das schön im Homeoffice mit Füße auf dem Tisch wahrscheinlich dann durchsehen können und eben nicht die ganze Zeit beim Unternehmer hocken müssen und da irgendwelche Ordner wälzen. Ne? Und da erlebe ich eigentlich immer natürlich so ein bisschen Freude, wenn man denen sagt, hey, du kannst die Belege hier per Stick haben, guckst sie doch erstmal an und dann kommst du zum Unternehmer und man bespricht es dann dort vielleicht einmal. Das ist ja für das Unternehmen auch richtig nicht gut, dass du den Prüfer dann nicht wochenlang bei dir sitzen hast. Ja, also das, ich weiß jetzt gar nicht, ob deine Frage damit beantwortet ist, aber auf jeden Fall eine gute Sache, ja.
Ja, also wenn ich Betriebsprüfer wäre, da würde ich auch mich freuen, wenn ich das digital entspannt irgendwie nachschauen könnte. Weil auch wenn ich einen Beleg suche, suche ich eine Rechnungsnummer. Es ist halt ein Feld, die Rechnungsnummer einzutippen und das nach einer Sekunde zu haben, wie dass ich jetzt da irgendwelche Ordner wälze. Ja, also die Aufbewahrungsfristen werden verkürzt, das ist immer ganz gut, also zumindest wenn man keine Steuerhinterziehung betreibt, dann sollte man vielleicht schauen, dass man doch die 10 Jahre irgendwie aufrechterhält. Das ist ja ganz interessant, also es gibt ja bei der besonders schweren Steuerhinterziehung sogar jetzt 15 Jahre praktisch zurück, plus dann nochmal, wenn dann die absolute Verjährung ist ja beim 2,5-fachen der gesetzlichen Verjährungsfrist. Aber wir haben ja jetzt keine Steuerhinterzieher, die den Podcast hören und dann 37,5 Jahre noch zurückgehen könnten. Von dem her ist die Verkürzung von 10 auf 8 Jahre schon ganz gut. Ist immer noch lang. Ja. Aber wie du gesagt hast, mein Gott, wenn man jetzt da, also mein Unternehmen ist jetzt auch, ja, wird jetzt bald 4. Und ja, das ist mir ja egal. Also ich zahle da bei dem entsprechenden Anbieter jetzt nicht mehr. Je mehr Belege ich habe, das ist eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, das ist bei dem großen grünen Anbieter, den es auch noch gibt, ein bisschen anders. Aber ja, ich erwähne beide nicht, ja. Aber nicht, weil ich Angst vor der Gesetzesänderung habe.
Du kannst ja trotzdem, also du hast natürlich die Frage immer, speicherst du die Belege in der Cloud?
Ja.
Dann kostet das natürlich was. Oder sagst du zum Beispiel, also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir brennen eine DVD, ist natürlich auch mega oldschool, aber oft wird es noch so gemacht oder man gibt es halt auf dem Stick aus und dann hast du halt einen Datenträger, wo der Datensatz drauf ist mit deinen Belegen von den jeweiligen Jahren. Also du könntest auch, ohne dass du diese Zahlung jetzt zum Beispiel an Dativ leistest für die Archivierung im Rechenzentrum, kannst du die ja auch darunter laden auf irgendeinen Datenträger und dann in eine Schublade packen, ja. Und dann, ich weiß nicht, Fabian, hast du eine Archivierungsrückstellung gebildet bei dir?
Ja, tatsächlich.
Ja, sehr gut, ja. Ja, früher ist man da ja hingegangen und hat gesagt, wie viele Räume brauche ich, um meine Akten zu archivieren? Wie hoch ist die Miete? Wie hoch sind die Beheizungskosten?
Ja, das ist natürlich hier für meinen Aktentower in der Freiburger Innenstadt. Ja, habe jetzt neulich gelesen, weiß nicht, ob es stimmt, aber die Freiburger Mieten sind, glaube ich, auf Platz 5 in Deutschland, was schon krass ist für die Stadtgröße. Also da brauche ich natürlich schon für meinen Aktentower hier Freiburg in der Innenstadt. Ja, da ist eine ordentliche Rückstellung drin. Nee, das sind, ich habe das so gebildet, weil ich es halt gewohnt bin von früher noch, ja, irgendwie aus dem Rückenmark so eine Aufbewahrungsrückstellung zu bilden. Ja, aber selbst wenn das rausgeschmissen wird vom Finanzamt, dann sage ich, ja, okay, das werden wir jetzt nicht killen. Ja.
Hm. Da musst du jetzt vielleicht noch reduzieren. Du musst ja jetzt anders bewerten. Kannst ja nicht mehr für 10 Jahre rechnen, sondern musst ja jetzt noch 8 Jahre nehmen. Da gibt es natürlich dann einen höheren Gewinn und mit der Bürokratieabbau kommt gleich ein bisschen mehr Steuern rein.
Ja, ich sag mal so, bis das im Bundesrat verabschiedet wurde und verkündet, da habe ich meine Bilanz 2023 schon fertig. Das bleibt schön bei 10 Jahren.
Okay, Fabian, wollen wir nochmal bei den Steuerberatern bleiben? Das war dann auch, natürlich wurde verkündet, dass also auch ein großer Bürokratieabbau für die Steuerberater gemacht wurde, aber ich glaube natürlich auch für die Behörden, mit denen wir kommunizieren. Es soll nämlich eine zentrale Vollmachtsdatenbank für die steuerberatenden Berufe geben. Und in dieser Vollmachtsdatenbank, also es gibt ja schon eine Vollmachtsdatenbank letztendlich für das Finanzamt. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Damit verknüpft es ja auch dann zum Beispiel diese vorausgefüllte Steuererklärung, dass man einfach beim Finanzamt sagen kann, hey, ich bin hier der Vertreter und schick mir mal alles, was du über den Steuerpflichtigen hast. Also die Lohnsteuerbescheinigung zum Beispiel, die Krankenversicherungsbeiträge, die gemeldet wurden und so. Das ist eigentlich echt schon eine ganz gute Sache. Und jetzt gibt es sowas auch noch für die Sozialversicherung. Das ist ja vor allem wichtig bei der Lohnabrechnung. Und ja, also letztendlich ist aber da natürlich der Datenaustausch auf nicht so viel. Also da gibt es jetzt nicht so viel aus meiner Sicht wie bei der vorausgefüllten Steuererklärung mit dem Finanzamt. Das ist nicht ganz so spannend hier mit der Sozialversicherung. Da kannst du halt zum Beispiel das Lastschriftmandat für den Mandanten elektronisch hinterlegen. Oder du kannst dann die Stammdaten von dem Unternehmen, Betriebsnummer, die Umlagen, die gewählt wurden und so weiter, kannst du hinterlegen oder abgleichen. Und ich habe natürlich gleich mal, also bei uns im Lohnteam nachgefragt, wie die das so finden, ob die da sich drüber freuen oder nicht. Und die meinten, naja, momentan ist das eh ein großes Chaos, weil halt das irgendwie nicht so richtig funktioniert oder dass teilweise eben so eine neue Einrichtung von so einem Portal natürlich auch erstmal den Arbeitsprozess verändert und damit mehr Arbeit macht. Ne? Also die sagen zum Beispiel, es gibt halt gleichzeitig auch aktuell so ein neues SV-Meldeportal, das ist auch gerade eingeführt, das gibt es jetzt schon, das erste hier, diese Vollmachtsdatenbank wird noch kommen und dieses Meldeportal ist auch so eine spannende Geschichte, da kann man also dann an die Krankenkassen Einkünfte melden. Ja, kann man jetzt sagen, hier, der hat in diesem Monat so und so viel Euro Lohn verdient und deswegen muss der diese und jene Beiträge an euch zahlen. Und da, das gibt es jetzt also auch neu, das startet gerade, SV-Meldeportal heißt das und löst dieses SV-Net ab. Das kennen vielleicht auch viele aus der Branche, die über das kann man halt ganz gut oder hat man bisher immer diese Meldung an die Krankenversicherung gemacht. Und mit diesem SV-Meldeportal, das ist wohl echt irgendwie ganz schön nervig, weil jetzt musst du dich halt erstmal bei den Krankenkassen registrieren, als dass du überhaupt bevollmächtigt bist. Ja, musst du dich also erstmal autorisieren. Und das war halt bisher nicht erforderlich. Bisher war halt klar, wenn du die Meldung abgibst für dieses Unternehmen, dann wurde dem halt auch Glauben geschenkt. Was ja eigentlich auch ganz gut ist. Dafür gibt es ja auch diese Berufe, zum Beispiel Steuerberater, dass man halt da jetzt nicht irgendwelchen Unfug macht und falsche Meldungen irgendwo hinschickt. Und jetzt musst du dich halt erst autorisieren, da muss der Mandant eine Vollmacht abgeben und so weiter. Das verkompliziert irgendwie den Prozess. Und ich habe da auch so, keine Ahnung, sagen jetzt hier meine Kollegen aus der Lohnabrechnung, die Krankenkassen sind damit auch überfordert. Und jetzt deswegen darf das SV-Net erstmal noch weiter genutzt werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Fabian, bei der Lohnabrechnung, der große Wurf ist es noch nicht. Ja, und ich habe mich zum Beispiel auch so gefragt, ich weiß nicht, wie du das siehst. Jetzt gibt es dann halt eine Vollmachtsdatenbank für die Sozialversicherung. Es gibt eine Vollmachtsdatenbank fürs Finanzamt. Warum gibt es da nicht eigentlich irgendwie eine Datenbank, wo man mit allen Behörden dann kommunizieren kann, ja?
Das ist doch das größte Bürokratieentlastungsgesetz seit irgendwie Anbeginn der Zeit, oder?
Ja.
Ja, also da haben sich die bestimmt was dabei gedacht.
Wobei angeblich soll das ja rund 900 Millionen Euro einsparen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das so, dass das wirklich, aber wenn das so ist, ja, dass schon mit diesem kleinen, also bisschen hier an Maßnahmen 900 Millionen eingespart werden, dann überleg mal, was da eigentlich an Einsparungen drin wäre, wenn du halt was, also richtig sowas machst, ja, mit so einem.
Also ja, das habe ich mir auch gedacht. Also das ist ja schon wahnsinnig, wie viel diese Bürokratie verschlingt an Steuergeldern. Und dann heißt, hier hat man irgendwie keine Kohle für XY. Und was wir da reinschießen an bürokratischen Kosten, ist schon Wahnsinn.
Hm. Ja. Ja, also insofern auf jeden Fall da weitermachen. Und ich glaube, die Lösung hier ist das halt immer noch nicht. Aber ja, wir werden uns mit arrangieren. Vielleicht ein Thema noch. Ich weiß nicht, Fabian, hast du jetzt eigentlich Mitarbeiter momentan?
Ich habe aktuell einen Minijobber, ja.
Und hast du da den Arbeitsvertrag per Schriftform, also eben
ja,
richtig ausgedruckt und unterschrieben, ja?
Ja, old school.
Naja, musst du ja auch nach dem Nachweisgesetz.
Ja.
Das ist ja auch, da gibt es ja so ganz gute Startups auch, die zum Beispiel so Personalakten digital und so entwickeln. Für die war das natürlich in Deutschland immer irgendwie ein bisschen albern, dass man sagen kann, man will natürlich alles digital machen. Ne? Die Personalakte soll digital sein und der ganze Bewerbungsprozess läuft digital. Die Leute arbeiten im Homeoffice. Vielleicht hat man sich vor dem Antritt der Stelle niemals gesehen. Ja, das ist tatsächlich bei einigen von meinen Mitarbeitern auch so. Da fangen die an, ich habe die nicht einmal gesehen. Aber trotzdem hat das Gesetz oder verlangt das Gesetz aktuell noch, dass der Arbeitsvertrag schriftlich unterschrieben wird. Warum? Tja, weil man vermutet wahrscheinlich, dass es sonst irgendwie Betrug gibt und die Arbeitsgerichte überlastet werden, weil man sich dann darüber streitet, ob dieser Arbeitsvertrag wirklich so zustande gekommen ist oder nicht. Aber da sind wir wieder so ein bisschen bei deinem Punkt, Fabian. Wenn man da irgendwas betrügen will, dann kann man da sicherlich auch die Unterschrift fälschen auf so einem Originalvertrag. Ja, also das ist, glaube ich, auch irgendwie eine überhöhte Angst. Und glücklicherweise will man das Thema jetzt auch angehen, dass man halt zum Beispiel bei den Arbeitsverträgen die Textform auch zulässt. Dass es also dann auch okay ist, wenn der Arbeitsvertrag am Ende in einer ausdruckbaren Form irgendwie digital zugesandt wird. Und das soll sich halt auf andere Bereiche noch erstrecken. Also Vereinsmitglieder zum Beispiel können dann auch in Textform bei Mitgliederversammlungen mitstimmen. Oder auch für GmbH-Gesellschafter soll es so sein, dass die ihre Stimme in Textform abgeben können. Das ist ja bisher immer so, dass man das in den Gesellschaftsvertrag extra aufnehmen muss, wenn man das will. Ich weiß nicht genau, wie das dann ausgestaltet werden soll. Das habe ich jetzt nicht im Detail geprüft. Aber so in dem Bereich sollen da auch diese strengen Schriftformerfordernisse abgemildert werden. Das ist sicherlich ganz gut, oder?
Ja, finde ich auch. Ja. Also das sollte allgemein da auch wieder eine Utopie, es sollte auch so ein zentrales Portal geben, wo man einfach seine Sachen irgendwie unterschreiben kann. Es gibt ja zum Teil schon diese Möglichkeit, über den Ausweis das zu machen. Aber ja, da für manche Sachen kann man es machen, für andere dann nicht. Also ja, es ist schon Wahnsinn.
Ja, stimmt, mit der Ausweis-App. Das ist eigentlich, also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier irgendwelche Sachen ans Gericht schicken müssen, da gibt es ja jetzt so Portale, wo das echt ganz gut geht. Zum Beispiel gibt es ja auch dieses, also wir haben ja so ein Steuerberater-Postfach, das wir letztendlich auch zur Kommunikation mit allen Gerichten einsetzen können. Wenn wir zum Beispiel mal einen Mahnbescheid oder so beantragen wollen, geht das halt ganz gut mit dem Ausweis, ja. Das funktioniert also wirklich schon ganz gut. Das sollte man auf jeden Fall versuchen auszuweiten. Aber ich glaube, da ist natürlich in der Bevölkerung, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie an meine Oma oder so denke und du vielleicht an deine, bis die ihren Ausweis zückt, in irgendein Lesegerät steckt und sich damit irgendwie was unterschreibt, da, ja, wie heißt der Fluss in Freiburg, fließt noch viel Wasser. Die
Dreisam.
ja, genau. Herunter. Okay. Ja, wollen wir es nochmal abschließend. Was gibt's noch? Vielleicht das, was dann vollständig gesagt haben. Wenn man jetzt irgendwie Flugabfertigung, ne, haben wir noch, oder?
Ja, die Reisepässe sollen digital vorzeigbar sein. Das finde ich cool, muss ich sagen.
Aber hast du einen digitalen Reisepass?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt schon gibt. Ja, ich fliege immer noch mit dem. Ja gut, der ist bald auch, keine Ahnung wie alt, der ist 6 Jahre alt oder so, also mit diesem Roten da durch die Weltgeschichte. Und der ist ja relativ groß. Also in meiner idealen Welt sollte alles dann auf dem Smartphone sein, auch ein Führerschein und so weiter. Ja, das soll kommen, bin ich mal gespannt. Also ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Also ich glaube nicht. Ich habe jetzt noch nie jemanden gesehen, der mit einem digitalen Reisepass um die Ecke kam. Außer hat ihn abfotografiert. Ist auch das Lieblingsthema der Deutschen. Aber wenn das kommen soll und das dann auch gelten soll an den Flughäfen, ja, why not? Ja.
Vielleicht haben das da nur die aus den ausländischen Staaten, die haben da einen digitalen Reisepass, können sich verifizieren und in Deutschland gibt es das nicht.
In Deutschland, da können wir uns das schon nicht mal vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Das ist halt auch typisch deutsch.
Aber trotzdem abschließend, ich meine, wir haben uns jetzt immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber eigentlich ist es doch schon gut, dass man zumindest einen kleinen Schritt macht. Ich glaube, anfangs waren da auch noch deutlich weitere Schritte geplant. Das, ja, sollte man auf jeden Fall weitermachen mit dem Thema Bürokratieabbau. Ja, wir hatten ja da auch schon mal eine extra Folge gemacht. Vielleicht können wir die auch nochmal verlinken, wo wir ganz viele Möglichkeiten zum Bürokratieabbau im Steuerrecht aufgezeigt haben. Also zum Beispiel umsatzsteuerliche Organschaft und dass man die zum Wahlrecht macht und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas einfällt, was da so dein wichtigstes Thema war. Hast du es noch im Kopf? Dann kannst du es auch nochmal nennen.
Ich glaube einfach, dass man keine neuen Gesetze macht, wo man davor schon weiß, dass das halt irgendwie, keine Ahnung, fast 1 Milliarde an Bürokratiekosten verursacht, ohne dass es irgendwas bringt. Mein Lieblingsthema ist immer die Energiepreispauschale. 775 Euro Bürokratiekosten für eine einmalige Zahlung, an die sich jetzt schon fast keiner mehr erinnert. Also ja, das sollte man künftig vermeiden.
Ja, vor allem da ist lustig, das war doch so. Das war doch die Energiepreispauschale, die erst steuerpflichtig sein sollte und dann war sie aber doch nicht steuerpflichtig, richtig? Oder war das noch eine andere Zuwendung? Ich meine, das war die Energiepreispauschale, oder? Das waren diese 300 Euro oder so. Nee, das war die Strompreisbremse, glaube ich, ne?
Dezemberhilfe, glaube ich, war das damals.
Richtig.
Also da verliert man im Bürokratie-Dschungel schon irgendwie den Überblick.
An der Masse an kleinen Zuwendungen, die es so gibt, ja, genau. Und da habe ich, das ist auch ganz lustig, die war ja also erst diese Dezemberhilfe, ne? Das ging an die Energieversorger und dann haben die da die Stromrechnung reduziert und alle haben sich gefreut, weil die Nebenkosten nicht so stark gestiegen sind. Und die sollte ja erst für Wohlhabende eben steuerpflichtig sein. Und, oder nee, für alle, ne? War das, glaube ich, vorgesehen. Ist auch egal. Jedenfalls ist das dann zum Glück gekippt worden, dass da nicht jeder anfängt, seine 150 Euro Zuschuss irgendwie rauszusuchen und in der Steuererklärung anzugeben. Und das ist ja so auf den letzten Drücker gekippt worden. Und in den Steuerformularen ist jetzt aber schon irgendwie eine Zeile drin, wo man das angeben soll. Und jetzt hat die Finanzverwaltung da irgendwie auch bemüht, sich jetzt halt irgendwelche Regelungen rauszugeben, um eben darauf hinzuweisen, dass man das ja doch nicht ausfüllen muss. Also auch irgendwie lustig.
Ja, es ist natürlich schon so. Wenn ich natürlich auf der einen Seite diese Bürokratie abbaue, darf ich es auf der anderen Seite auch nicht aufbauen. Also die Realität ist ja so, dass die Steuererklärungsformulare so lang sind wie noch nie. Ja. Also, ja.
Ich glaube, da hast du eigentlich voll recht, ne? Vom Prinzip, wenn man jetzt erstmal nichts Neues macht, Stichwort Lieferkettengesetz zum Beispiel, da kann man sicherlich gespaltener Meinung sein, aber am Ende ist es ja einfach auch viel Bürokratie, die wahrscheinlich wenig bringt. Wenn man so in diese Richtung einfach auch so ein bisschen aufpasst, jetzt nicht noch mehr neuen Unfug einzuführen, dann ist, glaube ich, fast mehr geholfen, als jetzt irgendwie da solche kleinen Trippelschritte zu machen. Ja, das kann man vielleicht ganz gut festhalten. Aber Fabian, vielleicht kommt ja auch, also um jetzt nochmal zu dem spannenden Thema zu kommen, zu dem weiteren spannenden Thema, vielleicht gibt es ja auch bald eine Meldepflicht für Finanzinfluencer oder zumindest ein komplettes Verbot. Das ist ja auch spannend. Da gab es ja jetzt einen Vorschlag von den Grünen.
Genau, also die fordern ein komplettes Verbot für Finanzproduktwerbung. Also die Kennzeichnung gibt es ja auch schon. Also wenn ich jetzt irgendwie für das angesprochene Buchhaltungsprogramm Werbung mache, dann muss ich das natürlich kennzeichnen, mache ich auch. Und die allermeisten, zumindest meiner Kollegen und Kolleginnen auch. Und die Grünen fordern jetzt aber ein komplettes Verbot. Also ich könnte jetzt beispielsweise nicht mehr sagen, wir hatten es am Anfang vom Podcast, dass das Finanzprodukt, was mir irgendwie die Buchhaltung erleichtert, dass es sowas gibt und dass ich das persönlich auch nutze, was ich tatsächlich tue und dann eben auf dieses Produkt und seine Eigenheit verweisen, also Werbung dafür zu machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das schützt den Endverbraucher und die Endverbraucherin, aber ja, also meine Meinung ist dazu, dass es schon Sinn macht, dass solche Möglichkeiten auch aufgezeigt werden können. Beispielsweise jetzt im Podcast, wir hatten es von der Verfahrensdokumentation, wir hatten es davon, dass man nicht mehr zwingend irgendwie Leitz-Pendelordner mit Papier in seinen Schrank stellen muss, sondern dass es da andere Möglichkeiten gibt. Ich finde das jetzt schon relativ eingeschränkt. Ich meine, ich habe ja komplett in dieser Podcast-Folge, als wir es von den Belegfristen hatten, da auch verzichtet, den Namen zu nennen, einfach aufgrund dessen, dass ja die Werbekennzeichnungspflicht schon relativ hoch ist. Ja? Und jetzt soll ein komplettes Verbot da kommen, finde ich persönlich natürlich auch, muss man fairerweise sagen, aus dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt, das muss man nicht verschweigen, natürlich nicht gut, aber ich finde es auch allgemein mal, wenn ich auch nichts dafür bekommen würde, auch nicht gut. Ich meine, ich habe schon Finanzprodukte beworben, Steuer-Apps, da habe ich doch gar kein Geld dafür bekommen. Das wäre dann auch verboten wahrscheinlich, also auch wenn man da jetzt kein Geld dafür bekommt. Also finde ich insgesamt so ein bisschen einen schwierigen Vorschlag. Ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, dass es irgendwelche dubiosen Krypto-Dubai-Influencer gibt, die irgendeinen Quatsch bewerben. Die Frage ist natürlich, ob dann so ein deutsches Werbeverbot für Finanzprodukte dann so Scams, die wahrscheinlich jetzt schon illegal sind, ja, irgendwie eindämmt. Also klar, der Verbraucher, die Verbraucherin soll geschützt werden, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie geschützt wird, wenn man jetzt nicht mehr sagen darf, man braucht keine papierhaften Pendelordner mehr.
Hm. Ja, also das sehe ich ganz genauso wie du. Das würde ja wieder nur eigentlich auch die Falschen treffen. Ne? Also die da eh betrügen wollen, die machen es dann halt aus dem Ausland raus. Und ich finde, also es gibt so viele tolle Finanzinfluencer oder einfach Leute, die auf Social Media unterwegs sind und was echt Gutes über Finanzen erzählen. Ich weiß nicht, haben wir ja schon oft erwähnt, hier Finanzfluss zum Beispiel, ja, die also wirklich auch da richtig viel Bildung in das Volk bringen. Und ich würde sagen, jeder ist mehr geschützt, wenn man einfach sagt, hey, red halt nicht mit deinem Sparkassenvertreter und lass dir da irgendeine blöde Versicherung aufquatschen, sondern hör lieber den Finanzflussleuten zu und leg halt dein Geld eigenständig in einem Depot an, was du selbst führst und vertrau da nicht irgendeinem Versicherungsvertreter, der das für dich dann vielleicht auch mit hohen Gebühren verwaltet, ja. Also ich glaube, das ist auch irgendwie völlig falscher Blick auf diese ganze Branche, ja. Da gibt es ja wirklich, also die positiven Dinge überwiegen da aus meiner Sicht bei weitem.
Ich weiß gar nicht, ob die Grünen auch ein Verbot für irgendwelche Sparkassen und Volksbankberater, ich darf das sagen, ich war selber mal einer, vorsehen.
Wahrscheinlich, wenn sie könnten, würden sie wahrscheinlich.
Ja, das stimmt schon. Also ich finde es nicht so sinnig, weil klar, dann, weil die Fragen kommen, jetzt nehmen wir an, Finanzfluss, die würden es ja dann auch wahrscheinlich in dem Ausmaß hätten sie es dann nicht starten können, wie sie es gestartet haben, ja, weil eben natürlich auch Werbekooperationspartner die mit unterstützt haben. Und finde ich auch gut, weil am Ende man sagt, okay, jetzt investierst du irgendwie in ein Depot, ETFs breit gestreut und dann ist natürlich die nächste Frage, ja, aber wo kann ich denn sowas machen? Und dann, dass man da sagen kann, okay, die und die Anbieter gibt's, ja, das ist ja wirklich sehr, ja, also ich habe jetzt Finanzfluss oder auch mich jetzt noch keine irgendwie keine Ahnung, russischen Broker irgendwie bewerben, gehört. Ja, das sind ja die meisten, sage ich mal, gibt natürlich immer Ausnahmen, aber die meisten bieten da ja schon Mehrwert, bewerben auch deutsche Unternehmen. Und wenn das die Deutschen nicht mehr dürfen, ja, dann kommt halt jemand, ein Deutscher, der nach Dubai reist und dann irgendwie, keine Ahnung, eine zypriotische Börse oder so oder einen Anbieter bewirbt. Also ich glaube, das kann man machen, dieses Werbeverbot. Das ist sicherlich möglich. Aber ob es halt sinnhaft ist, da. Und ich glaube, die negativen Auswirkungen von so einem Werbeverbot, wenn man dann aus Dubai heraus irgendwelche nicht-deutschen Anbieter bewirbt, das fördert nicht unbedingt das Wohl der Deutschen und auch nicht die Steuereinnahmen von deutschen Unternehmen, die hier auch Arbeitskräfte beschäftigen. Aber ja, das muss jeder selber wissen, was er da fordert.
Wahrscheinlich umgesetzt wird es ja dann nicht, denke ich, solange zumindest die FDP noch dabei ist.
Ja, ich denke, dass das allgemein nicht umgesetzt wird, aber klingt halt gut, ja.
Ja, da merkst du halt auch so ein bisschen den Unterschied. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Monaten, da hatte doch auch Christian Lindner euch als Finanzminister, also dich und viele andere Finanzinfluencer auch eingeladen, ja, um dann eben mit euch zu sprechen und auch euch mitzunehmen. Was macht eigentlich die Regierung? Wo soll es hingehen? Na, was ist gut? Ihr habt sicherlich auch die Chance gehabt, da eure Meinung abzugeben. Also das ist ja auch vielleicht gut, da einfach auf einen Dialog zu setzen, ja, und das vielleicht auch zu nutzen, dieses Instrument, um vielleicht auch das positiv zu beeinflussen und eben nicht mit Verboten zu kommen. Also das ist ja euch auch immer so die Frage, wie ist der Blick auf das Ganze, ja, und das zeigt sich wieder so ein bisschen, was halt da die Grundideologie teilweise ist.
Ja, so ist es. Aber glaube ich nicht, dass es kommen wird. Und wenn nicht, ja, gibt es immer Möglichkeiten.
Dann wanderst du vielleicht doch aus, Fabian, oder?
Ja, also ich liebe ja die Freiheit. Ob ich dann auswandere oder weil es ein Werbeverbot für Finanzprodukte gibt, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, insgesamt ist es nicht so sinnhaft und da sollte man sich eher nochmal über die negativen Auswirkungen Gedanken machen, ja. Und ob man damit so den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, das hat man, glaube ich, in der ganzen Diskussion noch nicht so ganz auf dem Schirm.
Ja, wunderbar. So, dann denke ich, haben wir alles einmal besprochen zum Thema Bürokratieabbau. Ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Einschätzung hier zu dem Werbeverbot. Ich habe schon fast damit gerechnet, dass du da diesen Standpunkt vertrittst, aber.
Ja, klar, das ist ja, das war vorherzusehen.
Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ja?
Perfekt. Christian, liebe Grüße nach Halle.
Jo, tschüss.
Ciao, ciao.